sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena, schön dich zu sehen.
Ebenso.
Wir haben über so einschneidende Dinge gesprochen letztes Mal.
Ja.
Und ich glaube, es haben sich noch nie Menschen, HörerInnen so erfreut an dem, was wir erzählt haben, wie die Demütigung und Niederlagen, von denen wir erzählt haben.
Ja, ich finde es super, dass die Leute sich so erquicken lassen von unserem Leiden. Und deswegen war mein Wunsch, dass wir diesmal über Glück sprechen. Ein bisschen so wie Strafjazz. Weißt du? Ja. Bei Helge Schneider, wenn sich das Publikum zu wohlig auf die Comedy freut,
ja,
und
stimmt,
wenn irgendwer Katzeklo schreit oder so, dann gibt es erstmal 20 Minuten Strafjazz. Und deswegen reden wir heute mal über Glück und nicht übers Leiden und über Demütigung, Niederlagen, Enttäuschungen.
Ja, das Glück ist wie ein Omnibus, auf den man lange warten muss. Mhm. du bist gerade ganz glücklich, oder?
Ich bin total glücklich. Soll ich dir sagen? Du weißt warum. Ich bin super glücklich. Aber man darf das ja auch mal sagen, weil mein Buch, das Buch, über das wir hier schon seit gefühlt 27 Jahren sprechen, jetzt tatsächlich,
von dem bisher niemand glaubt, dass es existiert.
Nee, aber ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber ich halte es Till nochmal in die Skype-Kamera. Ist tatsächlich gedruckt, die erste Auflage ist gedruckt und ich habe ein gedrucktes Exemplar jetzt bei mir, das ich die ganze Zeit bei mir rumschleppe und anbete, weil es einfach so toll ist. Und ich muss gestehen, dass es mich wirklich, also das Ding wirklich so als real existierendes Totholz in der Hand zu haben, mich echt überraschend glücklich gemacht hat.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön,
das freut
Till.
Mich sehr.
Dankeschön.
Und es ist ein beeindruckend und genau richtig dickes Buch.
Ja.
Du konntest mir leider das Gewicht nicht sagen, weil ihr keine Küchenwaage habt.
Überhaupt keine Waage.
Bisschen schade. Es ist ein, und
ich habe gesagt, es wiegt so viel wie so ein richtig schönes Steak. Und das stimmt. Das ist so ein gutes Gewicht in der Hand.
Das heißt, du hast auch wirklich, du hast dieses Buch dann dabei, um es anderen Menschen zu zeigen, oder hast du es dabei wie so ein Talisman?
Beides. Ich habe es dabei, um es ständig Menschen zu zeigen und weil ich es nicht aus den Augen lassen will. Nein, weil ich mich einfach wohlfühle in seiner Gegenwart. Ich finde es einfach super. Ich kann mich nicht satt sehen daran.
Das ist toll. Du kannst wirklich auch so richtig ins Glück reingehen und das Glück zulassen.
Kannst du das?
Das mit unserem Beruf zusammenhängt. Entschuldige, wenn ich das noch so anführe. Weil es klang jetzt so, als wollte ich mit dir über, über Tantra sprechen oder so.
Das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal. Schriftstellerin Tantra.
Genau, ja.
Aber habe ich ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich sein darf, noch nie so konkret und heftig empfunden wie bei diesem Buch, weil zum Beispiel bei diesem Buch auch wirklich überhaupt kein Enttäuschungsmoment da war, als ich es so vor mir gesehen habe. Bei allen anderen Büchern war immer zum Beispiel das Gefühl, oh, es ist doch ganz schön dünn geworden. Na, da kriegen die Leute wirklich ganz schön wenig für ihr Geld. Also das war dann immer so das vorherrschende Gefühl. Oder ich fand das Cover nicht so schön. Und diesmal ist irgendwie, das Buch ist echt anständig dick und es sieht einfach toll aus. Und ich bin irgendwie total happy damit.
Das ist, es freut mich wirklich wahnsinnig. Es freut mich wahnsinnig. Es ist so interessant, weil wir diesen Podcast angefangen haben vor über 2 Jahren und haben damals die erste Folge war Leiden am Schreiben, und wir haben dann den großen Bogen gespannt bis zu Niederlagen letztes Mal, und wir haben wirklich selten über Glück und Glücksmomente und so weiter im Zusammenhang mit dem Schreiben gesprochen. Was sind noch andere Glücksmomente für dich beim Schreibimic Schreibface?
Naja, wenn's fertig ist,
ja.
Ne?
Ja, nur wenn es fertig ja, ist, wenn es schön ist. Wenn das fertige Artefakt dann vor einem liegt und man damit, wirklich, ist es tatsächlich so. Ich will es gar nicht kleinreden.
Nein, das ist, ja doch, das ist schon ein Glück. Aber nein, also jetzt gerade, oh, es ist ein bisschen gemein, ich bin gerade echt irgendwie in einer guten Phase, es tut mir leid. Gerade fange ich ja
glaube,
was.
Alle werden, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass du es dir mehr als verdient hast.
Na gut, okay.
Auch wenn du leider nicht sagen willst, für wen du damals das Buch geghostet hast.
Nee, aber das werde und kann ich nicht sagen.
Einzige. Ja, trotzdem.
Wasser unter der Brücke. Ich bin gerade irgendwie in der schönen Phase, dass ich ja jetzt das neue Buch anfange und ich empfinde es gerade als total beglückend, dass alles noch so offen ist. Also, dass ich, die Figuren noch nicht so ausgearbeitet sind und der Plot noch nicht so ausgearbeitet ist, als dass ich nicht einfach mal so drauf hinschreiben kann und mal gucken, was passiert. Irgendwann im Laufe der Geschichte ist man ja dann doch so auf eine Art auch beschränkt durch die Art und Weise, wie man die Figuren angelegt hat oder wie die Geschichte dann am Ende sein soll, dass man nicht mehr so frei ist. Und das empfinde ich gerade als total beglückend, dass ich das jetzt alles so mir so ausdenken darf. Das ist eigentlich cool.
Das ist ja auch wirklich was ganz Neues für dich, wenn man das mal so sagen kann. Also jetzt im Vergleich zu Junge Frau, weil das ja wirklich schon immer so ein bisschen dieses handwerkliche Thema auch hatte, der Geschichte deiner Familie gerecht zu werden, dich aber auch weit genug davon zu entfernen und gleichzeitig geschichtliche Zeiten abzubilden, die es wirklich gab, nachzumodellieren oder halt anders zu erfinden oder so. Aber jetzt machst du ja auch noch was in der nahen Zukunft spielt und wo du so richtig auch so ein bisschen, da darf ich das überhaupt sagen?
Ja, klar.
Es ist zu spät.
Nein, das kannst du gerne sagen.
Wo du also so richtig, das stelle ich mir ganz toll vor, also wo du wirklich so eine Lizenz auch sozusagen von den LeserInnen aus hast, die das ja sehen. Also der Vertrag ist, passt mal auf, Leute, geht es jetzt etwas freier zur Sache und das stelle ich mir wirklich auch ganz toll vor, muss ich sagen.
Ja, ist es auch. Und dadurch, dass mir das andere jetzt irgendwie gelungen ist, habe ich auch nicht mehr so ein, also ich habe jetzt nicht mehr so die Frage im Kopf, oh, kann ich das überhaupt? Und ist das eigentlich gut genug?
Ach,
und
tatsächlich?
So.
Ja, ja, okay.
Jetzt denke ich okay. So, ja, ganz offensichtlich kann ich es, also mache ich es jetzt und gerade finde ich es tatsächlich beglückend. Das bedeutet nicht, dass es mir in der Sache irgendwie leichter von der Hand geht oder so. Also ich leide auch zwischendurch noch und ich finde es anstrengend. Aber gerade macht es mir echt Freude. Und du, was sind denn deine Glück?
Ist das schön.
Ist das schön, ne?
Ja.
Ich glaube, wir haben schon die Hälfte der HörerInnen verloren an dieser Stelle. Die
ja,
einfach,
gab es Anrufer? Lass uns aufhören. Nein, das machen wir nach. Ich habe selten ein so intensives Glücksgefühl empfunden, wie als ich die sogenannte PUK oder PUK-Nummer für unsere Mailbox vorige Woche genau in der Stelle meiner Schublade, wo sie hingehört,
ach,
wo
super.
Ich natürlich zuletzt geguckt habe, weil ich es mir nicht zugetraut habe, dass ich sie dahin lege, wo es hingehört, so wie es immer ist. Ich suche immer an irgendwelchen anderen Orten, weil ich es nicht für möglich halte, dass ich es wirklich einfach so tue, wie ich es mir mal vorgenommen habe und wie es sinnvoll erschien. Ja. Ich habe in meiner Schublade extra so eine kleine Aussparung, die ich sogar selber gebastelt habe, wo ich so wichtige Karten reinlege.
Super.
Und ich meine, was wäre eine wichtigere Karte?
Als die.
Ich habe es mir nicht zugetraut und ich habe mich gegeißelt und ich habe mich gehasst, vor allem als
Och,
ich rausgefunden habe, wer alles angerufen hat. Und dann, ja, also das sind für mich so die großen Glücksgefühle, die sich ehrlich gesagt bei der Arbeit nicht.
Ja, guck, aber da hat Vergangenheitstill dem Gegenwartstill
produzieren lassen.
Ein Glücksgefühl beschert, ist doch schön.
Ja, aber mein Gegenwartstill traut halt meinem Vergangenheitstill einfach nichts zu. Und das ist natürlich für meinen Vergangenheitstill erniedrigend und darum rächt sich mein Vergangenheitstill immer wieder durch andere Sachen an meinem Gegenwartstill. Mhm. Und dieser Kampf, dieser unauflöschliche Kampf aus Blut, der spiegelt sich auch beim Schreiben, muss ich sagen. Also ich habe oft so Unglücksgefühle, wo ich merke, oh, da hat mein Vergangenheitstil beim Schreiben gedacht, das kann ja das Zukunftstil dann irgendwann erledigen. Und dann sitzt das Gegenwartstil da und sagt, fuck you, Alter, wirklich ganz ehrlich, an dem Nachmittag wolltest du aufhören und nach Hause gehen und Pizza essen und leider, man merkt es. Und was soll ich jetzt damit? Es wurde mir hier so vor die Füße gekippt. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment, dadurch, dass auch mein Buch verschoben wurde und es eigentlich tatsächlich jetzt in diesen Tagen, sollte ich es auch in den Händen halten und es wäre nächste Woche erschienen. Mhm. Will da nicht drauf rumreiten. Ist ja toll, dass es überhaupt erscheint. Dadurch, dass es jetzt aber erst im März erscheint, habe ich so viel Zeit damit verbracht, dass ich halt doch irgendwie immer, sagen wir mal so, ich komme jetzt an den Punkt, ich habe ja das gemacht, was du mir geraten hast, nämlich das Manuskript einmal auszudrucken. Ist ein etwas, wie soll ich sagen, ja, ist ein lächerlicher Stapel Papier, irgendwie wie in so einem Coen-Brüder-Film, finde ich, wo irgendjemand,
ist doch toll.
Wo sie einfach einen Stapel Papier brauchen, um ihn dann damit irgendwie
der Wind
John Turturro ihn anzünden kann oder der Wind reinfährt, genau. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt so viel Zeit damit verbracht, dass ich es jetzt zum letzten Mal lese, bevor es gesetzt wird und ich plötzlich so merke, ah, da hat mein Vergangenheitstil sich nochmal hingesetzt und das ist irgendwie, dass ich so merke, ach, das ist schön mal zu merken, wenn man mehr Zeit hat, ja, dass man sich selber so ein Geschenk der Nachhaltigkeit machen kann und das hatte ich bisher auch noch nie und ich freue mich zum ersten Mal über Sachen, die ich richtig gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist für mich auch ein neues Glücksgefühl. Und eigentlich näher ich mich so einem Text, den ich geschrieben habe und der noch nicht erschienen ist, immer mit wahnsinnig langen Zähnen. Aber in dem Fall muss ich echt sagen, es wird so von, ich schäme mich das zu sagen, es wird von Seite zu Seite angenehmer.
Super.
Also ich bin happy irgendwie.
Super. Na, ich habe jetzt natürlich auch nochmal reingelesen, jetzt natürlich auch mit der Maßgabe, das ist es jetzt, da ist jetzt nichts mehr zu ändern. Und
da kann man jetzt wirklich, da kann man nichts mehr machen. Ja.
Und natürlich finde ich dann auf jeder Seite irgendwie so Formulierungen, wo ich denke, oh Mann, ey, warum habe ich da, das doppelt sich oder warum habe ich da nicht nochmal und so. Aber das ist wahrscheinlich ist es Quatsch. Weil es wird Gründe gegeben haben, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe dieses Buch auch echt oft genug nochmal durchgelesen.
Ja, und ach, das ist irgendwie auch so eine Sache. Also ich habe mich darüber gestern mit Simone unterhalten, mit Simone Buchholz, weil wir genau über dieses Thema gesprochen haben, nämlich über diesen Moment, wenn man dann das Buch eigentlich sich ja doch nochmal richtig angucken muss, bevor man das erste Mal was daraus liest und mal die Stellen auswählt. Und so ein bisschen, das ist vielleicht jetzt auch redet man sich da was ein, aber so ein bisschen waren wir uns gestern einig, dass im Grunde genommen die Fassung, die dann entsteht mit Bleistift oder Kuli, indem man dann nochmal das ein oder andere wegstreicht und das ein oder andere Wort ersetzt, weil sich's besser vorlesen lässt oder so, im Grunde ist das, was die Leute dann da hören. Und wenn es nur 7 oder 20 Leute sind, eigentlich ist das die endgültige Fassung.
Ja, stimmt wahrscheinlich. Da habe ich ja noch wenig Erfahrung mit, aber kann ich mir gut vorstellen.
Das wird auch bei dir kommen. Und die Leute, die das in der Elbphilharmonie hören, werden dann nochmal ein ganz anderes Buch erfahren. Mit allen Sinnen.
Ja, ihr dürft gespannt
Apropos
sein.
Du mit allen Sinnen. Ja. Eine Sache noch. Wie riecht das Buch?
Nach Buch. Ich bin nicht so ein. Ja, es riecht halt. Ach komm. Ja, es riecht halt wie Bücher riechen. Ich finde, ich möchte nicht behaupten, dass ich.
Alena Schröder ist keine Bucherotikerin. Nee, ich merke es schon.
Nee, ja. Also nicht, was das betrifft. Ja, ich rieche das auch ganz gerne, aber am Ende ist es halt irgendwie, Leim, den man da riecht und der riecht ganz gut. Aber ich bin jetzt nicht.
Leim.
Ich habe jetzt nicht.
Leim, sagt sie. Oh Mann, ey.
Habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt
wurde
nicht
dein Buch
Seite
in einer Lösemittelfabrik geleimt,
was weiß
oder was?
Ich? Keine Ahnung. Was glaubst denn du, was da riecht? Es ist halt Papier.
Die Druckerschwärze. Die Druckerschwärze.
Ich rieche jetzt mal live an meinem Buch. Ja, was? Ja, Druckerschmerze. Druckerblut.
Na gut. Ich hatte ja als Kind eine Druckerpresse und darum möchte ich jetzt da auch nicht weiter mit angeben. Das ist für mich natürlich schon.
Erzähl mal ein bisschen. damals in Zehlendorf hattest du eine eigene Druckerpresse. Was hast du damit gedruckt, Till? Welche Appelle, Aufrufe zum Umsturz, offene Briefe hast du damit in die Welt entlassen? Erzähl mal ein bisschen davon.
Ich habe Visitenkarten für die Eltern und Verwandten von Freunden, von mein Freund Jörg und ich hatten 2-3 Wochen eine Visitenkartenfirma, wo wir Visitenkarten für unsere Eltern und deren gedruckt haben und die dann, weiß ich nicht, 50 Stück für 5 Mark verkauft haben und uns dann von den 5 Mark jeder 10 Rider gekauft haben.
Nicht
und
das schlecht, war sehr geil. Nicht schlecht. Ja. Keine Pamphlete.
Ich weiß nicht, ob du dir ein Bild davon machst, wie umständlich es ist, diese Drucklettern einzeln zu setzen.
Ja, entschuldige mal. Früher wurden Revolutionen.
Aber nicht aus Zehlendorf. In Zehlendorf wurden Visitenkarten, Dippel-Ing, so und so, so und so.
Wie hieß eure Firma?
Unsere Firma hieß, hatte keinen Namen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber also Jörg hatte die Connections und ich hatte die Druckerpresse. Insofern, es war schon ein bisschen wie Marx Engels. Mhm. Hast schon recht, aber wir haben ein wenig draus gemacht. Mhm. Ich habe mit der etwas albernen, aber ja, ich rieche es schon ganz gerne mit der Frage, wie das Buch riecht. Habe ich aber eigentlich unterbrochen, nämlich unser Gespräch darüber, wie die Fehler, die man vielleicht noch findet oder die Sachen, die man vielleicht noch anders gemacht hätte und so weiter und so fort. Wie stehst du denn grundsätzlich so zum Glück als, als Element im Text, also nicht dieses Glücksempfinden der Autorin, sondern das Glücksempfinden der Figuren und wie man es im Text als Werkzeug oder als Ziel, auf das sie hinstreben oder so einsetzt. Mhm. Ohne dass wir jetzt dein Buch spoilern wollen.
Ja, ich weiß, du siehst es ja kritisch. Ich sehe es vielleicht nicht ganz, oder? Da habe ich schon ein bisschen recht mit, oder? Ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich finde, dass Glück haben oder glücklich sein, das muss man natürlich irgendwie gut dosieren, aber auf der anderen Seite, ich sag dir mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel hast du mal von Hans-Josef Orteil Die Erfindung des Lebens gelesen?
Nein.
Ist ein sehr schönes Buch und was mich daran so gefreut hat oder was ich daran so schön fand beim Lesen war, dass es im Grunde über weite Teile die Beschreibung ist einer glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Also eines Kindes, das gerne bei seinen Eltern ist und gerne Zeit mit seinen Eltern verbringt und seine Eltern liebt. Und das finde ich, das fand ich auf eine Art dann wiederum so außergewöhnlich, weil ja normalerweise in der Literatur die Eltern immer als, an denen muss man sich abarbeiten, von denen muss man sich abgrenzen oder sie sind abwesend oder wie auch immer. Und die Beschreibung einer glückenden Beziehung zwischen Eltern und Kind dann wieder so ungewöhnlich war, dass ich es wahnsinnig toll fand und gern gelesen habe. Also insofern finde ich Glück nicht per se irgendwie Kitsch-Indikator ich glaube, wenn man es so einsetzt, dass es nicht immer unbedingt aus der Ecke kommt, aus der man es als erstes vermutet, dann bin ich absolut dafür. Ich finde auch, was das Ende von einem Buch betrifft, also so geht es gut aus, gibt es ein Happy End, muss es natürlich überhaupt gar nicht, aber ich für mein Empfinden als Leserin und auch beim Schreiben habe das Bedürfnis, dass ich, wenn ich fertig bin mit Schreiben und auch wenn ich fertig bin mit Lesen, dass ich so für mich das Gefühl habe, okay, die kommen jetzt auch ohne mich klar. Also es muss nicht alles so gelaufen sein, wie man sich das vielleicht gedacht hat, aber ich möchte auch keine Figur, weder beim Lesen noch beim Schreiben, so in der Luft hängen lassen, gelassen wissen oder wirklich unglücklich wissen oder so. Das macht mir eher schlechte Laune, beim Lesen vor allem.
Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Ich habe aber jetzt auch tatsächlich eine interessante Erfahrung gemacht beim Wiederlesen von meinem Manuskript, dass ich beim Schreiben die ganze Zeit so das Gefühl hatte, oh, ihr seid so scheiße, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und irgendwie beim Lesen merke ich jetzt, nee, eigentlich geht es denen ganz gut. Und es ist, die sind echt happy da, auch so in ihrer Verliebtheit und so. Und dass ich das so merke, ich weiß aber nicht, wie ich das hergestellt habe. Und ich habe mir aber nicht vorgenommen, sie so zu beschreiben, als wären sie irgendwie glücklich oder so. Aber wenn ich es jetzt lese, merke ich, dass es entstanden ist durch andere Sachen, die ich aber nicht genau erklären kann. Aber ich muss schon sagen, dass ich mir, und ich merke auch, dass ich froh darüber bin, dass ich denke, oh, das ist schön, das ist irgendwie schön, dass die da so zufrieden mit ihrer verkorksten Affäre sind, zumindest so am Anfang und so. Und beim Schreiben habe ich das irgendwie gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass dieser Effekt entstehen könnte. Ich hatte die ganze Zeit die Angst, dass es vielleicht alles ein bisschen dann doch zu düster oder zu distanziert ist, aber wie dieser Effekt entstanden ist, kann ich gar nicht genau sagen und ich lege es auf alle Fälle irgendwie nicht darauf an, aber ich gebe dir recht, also es gibt schon so Figuren, wo ich gerne möchte, dass sie am Ende oder so gegen Ende oder dass sie überhaupt, und das ist schon auch bei den Kriminalromanen so, dass sie also so ein Glücksmoment haben, in Anführungszeichen, wobei ich genau dir auch recht gebe. Also das Glück kann eben auch einfach das ist nicht so ein plakativer Zustand oder so. Und ich finde, dass du das gerade total schön formuliert hast. Und auch im Sinne der Esoterik, die dieser Podcast ja so ein bisschen, das ist ja so die DNA dieses Podcasts, dass die Figuren alleine zurechtkommen jetzt, ja. Weil das müssen die dann ja auch, weißt du, das Buch ist dann vorbei und dann leben die da drin in dem Leim.
Das ist geil. In der Druckerschmerze.
Genau, in der Druckerschmerze, ja. In dem Leim.
Ist auch geil, und manchmal, wenn so mein Narzissmus so durchschimmert, ne, dass ich mir ernsthaft einbilde, ausgedachte Figuren kämen nicht ohne mich klar. Wer kommt schon,
ja,
ich meine ja mal im Ernst hier, wer kommt schon ohne mich klar? Keiner kommt ohne mich klar. Insofern erstreckt
Warum
sich das auch
ausgedachte,
in das Reich der Fantasie, Freunde. Merkt's euch.
Ja, völlig richtig. Ja. Hast du deinen Figuren Tassen geschickt?
Nein. Nee, hab ich nicht.
Aber du könntest es, du hättest jetzt die Chance. Du hättest die Chance, mit einem Federstrich den Figuren in deinem aktuell entstehenden Buch Tassen zu schicken.
Nee, ich schicke nur dir Tassen und unseren HörerInnen. Ich habe eine Tasse
sagte
nach Schottland
er nachdenklich
geschickt.
Und trank aus einer sexy und bodenständig Tasse, ja. Nahm einen tiefen Schluck aus seiner Schriftstellerinnentasse. Das würde ja niemand in, aber trotzdem hättest du der Figur in dem Moment eine Tasse geschickt.
Das stimmt, na vielleicht bräuchte es einen als kleines Osterei für unsere HörerInnen da draußen oder nur für dich. Oder so.
Ich bitte darum.
Mal gucken.
Ja. Ich muss aber gleichzeitig sagen, es ist interessant, weil ich immer so dieses, also für mich beginnt auch das Schreiben tatsächlich mit so einem Glücksgefühl, also buchstäblich mit so einem Glücksgefühl, nicht nur so ein bisschen so dieser, also ja, dieses schnell enttäuschte Euphorie des neuen Anfangs und so, sondern ich habe immer auch so ein bisschen so ein Gefühl für so eine bestimmte Art von Glück oder Zufriedenheit, die in dem Buch oder beim Lesen des Buchs oder so entstehen soll. Und das kann durchaus auch ein Glücksgefühl sein, was dadurch entsteht, dass man sich irgendwie daran erfreut, wie schlecht alles in dem Buch läuft oder wie groß die Probleme sind oder wie wenig irgendwie aufgelöst wird. Aber ich merke schon, dass es für mich wichtig ist, dass ich so eine Vision davon habe, dass der Text beim Lesen auch irgendeine Art von Zufriedenheit oder Befriedigung oder so auslöst. Und wenn ich merke, dass ich, also wenn ich so Sachen lese, wo im Sinne der Kunst oder whatever das sozusagen verneint wird, also weiß ich nicht, ich habe natürlich auch versucht, weil ich früher auch seine scheiß Western-Romane gelesen habe von Cormac McCarthy, da Die Straße und so zu lesen, dann muss ich einfach sagen, also wenn mir von Anfang an schon so klar mitgeteilt wird, Du wirst in diesem Buch kein Glück finden. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, mein lieber Freund, weil so einfach, wie du dir das alles vorstellst, ist es auch nicht. Da muss ich sagen, wandert das Buch sofort in die Ecke und bin ich auch sofort durch damit, weil da fühle ich mich ehrlich gesagt, also wenn in einem Buch von vornherein die Möglichkeit von Glück negiert wird, fühle ich mich irgendwie auch für dumm verkauft. Ja. Weil nichts ist, oder nichts ist leichter, als zu sagen, es ist eh alles hoffnungslos.
Ja, stimmt. Und warum sollte ich das lesen wollen? Also.
Ja, und es ist auch so faul, weil ich meine, ich finde, das kannst du als halt, no offense, das kann man halt mit 14, 15, 16 sagen und sich dann aufs Bett werfen. Und das hat auch seine Berechtigung. Es ist ja auch wahr. Aber es ist halt nichts ist leichter, als das auszusprechen und vor allem auch auszumalen. Geht mir auch bei Filmen so, also ja, verdammt nochmal. Jetzt habe ich aber ganz schön in Rage geredet. Das Thema Glück. Aber ich habe auch nicht so richtig, ich habe nicht so richtig ein Talent dafür. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich ein 133 Seiten Manuskript über meine entweder nicht vorhandene oder leichte oder mittelschwere Depression geschrieben. Und das du ja auch dankenswerterweise gelesen. Das
ist toll
und,
geworden.
Zerrissen hast.
Boah, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist so gemein, hast, dass du das jetzt sagst.
Zu viel Sex drin vorkommt.
Hä? Nein, das habe ich nicht gesagt.
Du hast gesagt, dass
ich. Nee, ich habe gesagt, dass du Sex anteaserst, aber dann nicht deliverst. Das habe ich bemängelt. Entweder du.
Das ist ja mein. Das ist das Geheimnis meines Erfolges.
Ja, das habe ich befürchtet. Aber. Ja, aber trotzdem darf ich es doch an dieser Stelle mal aussprechen.
Genau, ich habe es ja auch nur paraphrasiert, als dass nicht genug Sex vorkommt. Mm. Ja. Und ich muss sagen, dass das war sehr seltsam, da sich mit dem Thema Glück beschäftigen zu müssen in dem Buch. Ich bin nicht sicher, ob das Wort Glück überhaupt vorkommt. Ich glaube schon, also in dem Sinne, dass man sich halt dass man sich vielleicht irgendwann darin einrichtet, nicht glücklich sein zu können, zu dürfen. Aber es gibt keine Glücksdiskussion oder so. Aber irgendwie, es war tatsächlich mit das Schwierigste an dem Buch, war sozusagen über Glück als eine Möglichkeit oder so zu schreiben, ohne es auszusprechen und ohne in so eine, ich weiß auch nicht, in so eine Glücksratgeber-Sache oder so reinzufallen. Und ich muss sagen, es hat mich an dem Schreiben, außer der Selbstbeschäftigung, hat mich dieses, wie soll ich sagen, also so dieses Rumschreiben um das Wort Glück war im Nachhinein tatsächlich eine der größeren Herausforderungen. Mhm. Ich hätte aber auch Probleme, ein Buch zu lesen, wo ich von Anfang an, jetzt nochmal um auf Belletristik zu kommen, darum muss ich sagen, ich respektiere total auch die Romantic Comedy und so weiter.
Absolut.
Als Filmgenre und als Buch und so weiter, aber ich merke, was mir daran schwerfällt, ist, dass ich halt einfach weiß, ich weiß es einfach, es wird am Ende alles gut ausgehen, weißt du?
Aber das ist doch auch schön.
Ja, weiß ich.
Aber ich meine, man guckt doch die Romantic Comedy genau aus dem Grund, dass man halt weiß, man wird entlassen mit einem wie auch immer gearteten Happy End. Und meistens ist es halt nicht der irgendwie super gut aussehende Chef, den man irgendwie, sondern es ist der etwas dorkige beste Freund von nebenan, der ihm immer gute Ratschläge gibt und irgendwann kommt man halt drauf, dass das der eigentliche Prince Charming ist. So, das ist dann das Happy End. Also das, aber das, deswegen guckt man das ja.
Okay, deswegen gucke ich es halt. Deswegen kann ich es nicht mehr gucken, weil es mich. Was ist ein erwartetes und angekündigtes Glück noch für ein Glück?
Warum kaufst du dir eine Tafel Schokolade, um sie zu Hause in Ruhe essen zu können?
Mit Selbsthass.
Nein, aber weil du dich darauf freuen kannst, dass du genau das bekommst, was du dir wünscht, nämlich einen angenehmen Schokoladengeschmack. Also ein angenehmer Schokoladengeschmack.
Ein angenehmer Schokoladengeschmack mhm. und ein genussvolles organoleptisches Schmelzgefühl mhm. auf der Zunge und am Gaumen.
Schmackofatz.
Aber das muss ich sagen, das ist halt, finde ich, ganz ehrlich, das klingt jetzt so ein bisschen aufgesetzt, aber das finde ich komplexer, als mich 2 Stunden meines Lebens hinzusetzen und genau zu wissen, naja, am Ende setzt er dem Mauerblümchen die Brille ab und streicht ihr die Haare hinters Ohr mhm. und sie ist plötzlich wunderschön mhm. und er stellt fest, ich kann das irgendwie nicht mehr. Und sorry, wenn ich jetzt arrogant klinge, aber ich möchte, dass zumindest die Möglichkeit übrig bleibt, dass sie die Brille wieder aufsetzt und sagt, du weißt ja ganz ehrlich, so war das jetzt nicht gedacht, und dass er dann weggeht.
Ja, natürlich, aber das ist doch im Größten doch wie ein Glas Cola trinken. Du weißt, die schmeckt immer gleich. Oder wie zu McDonald's gehen. Es schmeckt immer gleich, es ist nicht gut für dich. Ja, es bringt dich wirklich kein Stück weiter. Aber es dauert nicht. Aber es gibt dir dieses schöne, Stunden. Klebrige Gefühl kurz. Und ja, es nutzt sich auch ab. Natürlich kann man Romantic Comedy wahrscheinlich mit 50 nicht mehr so gucken, wie man sie mit 17 gucken konnte.
Okay.
Ne? Aber okay. Oh. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind.
Wie alt ich bin, ja. Wie wir wieder auf dieses Thema gekommen
ja,
sind.
Ja, ist geil,
ich
oder?
Weiß es auch nicht.
Super.
Ich weiß
Zehlendorf habe ich auch schon, Haken dran gemacht.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ey. Was ist deine liebste Romantic Comedy? Ich habe keine mehr. Mir sind alle irgendwie kaputt gegangen. Doch, 30 über Nacht. Ist das eine Romantic Comedy? Das ist eine Romantic Comedy.
Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt auch wirklich schon lange keine mehr geguckt.
Guck dir 30 über Nacht an. Und die ist, aber trotzdem ist sie halt auch creepy. Weil letztendlich der Typ sich dann in eine
14-Jährige
in eine 13-Jährige, genau, Jennifer Garner verliebt.
Ja.
Das ist natürlich mega creepy.
Ich weiß nicht mehr, was meine Lieblings-Romantic-Comedy ist. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, tut mir leid. Ist auch kein Genre, in dem ich so total zu Hause bin. Ich wollte es trotzdem verteidigen.
Du hast es so eloquent verteidigt, ja. Wir können ja bei unserer nächsten Schreibwoche können wir ja so ein bisschen Romantic-Comedies immer gucken abends.
Ja, finde ich super. Nur zu. Du willst ja immer nichts gucken. Du willst ja immer nur sticken und lesen.
Ich gucke gerne. Ich will nur nicht, Love Actually gucken.
Das ist die schlimmste. Das ist ein Film, der wirklich nichts mit Romantik oder mit Comedy zu tun hat. Das ist ein schreckliches Machwerk, das verboten gehört.
Ja, ein Werbefilm für Stalking und Fatshaming.
Ja, das ist wirklich absolut schrecklich.
Absolut. Es ist wirklich, damit freue ich mich, dass wir können Hate-Watching machen, aber ich fürchte, dass Maike ihn wahrscheinlich aus handwerklichen Gründen und Stefan aus biografischen oder Gründen irgendwie verteidigen wird, und dann gibt es Streit.
Das ist auch
ich
mal
bin
ganz
schon mit
gut.
echt guten Freunden in Streit geraten über Love Actually.
Echt?
Sag mal, noch eine Frage. Kann es sein, dass zum Glück des Schreibens mhm. auch das Leiden am Schreiben, das Klagen übers Schreiben und das sich Beschweren.
Ja, natürlich, dann wo kein Unglück, da kein Glück. Das ist doch klar. Ja, wahrscheinlich. Wenn man nicht ab und zu mal leiden würde, wird man auch das andere nicht so genießen. Was sind das für eine trübe, banale Frage?
Ich meinte eher das Ritual, das sich immer es war mehr so ein bisschen so eine selbstkritische, intertextuelle Podcast-History-Geschichte, dass es uns in Wahrheit halt auch Freude macht, immer darüber zu reden, wie schwer das ist.
Ja, natürlich.
Ich glaube, ja.
Das verbindet uns ja auch.
Das verbindet uns auch. Ich muss aber zugleich sagen, dass ich...
Also ich meine nicht nur einfach dich und mich, sondern so grundsätzlich mit der großen Familie der allermeisten anderen Schreibenden gehört es natürlich dazu, dass man irgendwie leidet. Das ist auch wie in einer guten Ehe, die immer einen gemeinsamen Feind braucht, weißt du? Das
ja. Ich habe das Gefühl, das stimmt, aber tatsächlich bin ich erst im Laufe der Jahre habe ich das Gefühl, erst so auf diesen Trichter zu kommen, wie schwierig und anstrengend die Arbeit wirklich ist. Ich habe das Gefühl, ich habe einige Jahre auch so ein bisschen rumgepost und immer gesagt, wie schrecklich alles ist und wie schwer und wie sehr ich unter irgendwie, wie viel mir das fällt und jenes fällt. Und tatsächlich habe ich vor allem immer unter Angst und so weiter gelitten. Aber das eigentliche Schreiben, ja, ich habe das Gefühl, dass ich von Jahr zu Jahr überhaupt erst mehr merke, wie, ja, was für eine Schufterei das eigentlich ist, ey.
Das stimmt. Das ist eine Schufterei. Möchtest du sanft überleiten zu diesem echt tollen Artikel von Katharina Hartwell, zufällig?
Ist das die Brücke, ich wollte gar nicht. Nee, ich hatte ihn tatsächlich auch gerade im Hinterkopf. Ich finde den Artikel von Katharina Hartwell auf 54 Books, wo sie ja aus Autorinnen, also aus der Frauensicht darüber schreibt, wie man dann vor allem als Autorin wahrgenommen wird, so nach dem Motto, oh, wie toll, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast und wow, du bist ja eine Maschine und
Das macht ganz viel Spaß und das macht ganz viel, das macht bestimmt ganz viel Spaß.
Macht Spaß, sich das auszudenken und so, und wie man so auf diese, also ich habe mich da trotzdem gerade, aber glaube ich auch, weil ich sie schreibt ja so unter anderem so Fantasy-Trilogien und so weiter, weil ich mich da natürlich als Genre-Autor auch darin wiedergefunden habe. Ja, und ich glaube, dass so dieses, dass so diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, das ist schon in dem Job. Ich glaube, es ist so ähnlich, wie wenn man Tischlerin ist und irgendwo hinkommt und dann sagen die Leute, oh, wie toll, ja, ist auch immer mein Traum gewesen, was mit Holz zu machen. Und in Wahrheit musst du halt 90% der Zeit Einbauküchen aus Kunststoff zusammen schrauben für irgendwelche Leute, die sich dann beschweren, dass die Schublade nicht aufgeht und verdienst irgendwie am Ende des Tages auch nicht mehr als du vorher in deinem Kellnerjob verdient hast oder whatever. Also ich glaube, es gibt schon einige Berufe, bei denen das so auseinanderklafft, aber ich glaube, dass zum Beispiel Tischlerinnen nicht so selber darauf reinfallen und ich glaube, dass wir oft selber darauf reinfallen, dass wir eigentlich auch nicht das Recht haben, das eine Schufterei zu nennen und dass wir nicht das Recht haben, ich weiß nicht, es ist so eine komische Rückkopplung. Ich habe das Gefühl, wir haben angefangen mit Leiden am Schreiben, um mal zu sagen, aus eigentlich um so den Menschen, die Katharina Hartwell zitiert, nämlich die einem sagen, oh, du lebst deinen Traum, wie toll, um denen mal zu sagen, nee, es ist ganz schön schwierig, aber es changiert, es oszilliert für mir immer so hin und her, muss ich sagen. Aber es ist ein toller Text und gerade dieses bist ja eine Maschine, das kriege ich ja auch manchmal zu hören und was mir an dem Text nicht so gut gefallen ist, war, dass ich dann gleich wieder den
Ohrwurm hast.
Ohrwurm hatte.
Ja, du bist definitiv ein Mensch aus Fleisch und Blut, aber halt sehr fleißig. Ich habe dich, hab wahrscheinlich auch schon mal Maschine zu dir gesagt. Maschine. Und habe es ja, und jetzt und als ich das gelesen habe, habe ich mich ein bisschen dafür geschämt, denn es sollte natürlich unter gar keinen Umständen in irgendeiner Form abwertend klingen. Aber vielleicht hast du das so zu empfunden.
Ich habe das auch nicht abwertend empfunden. Ich glaube auch, dass ich bin nach wie vor nicht sicher und es macht, glaube ich, auch den Zauber dieses James Brown Songs aus, dass man eigentlich nicht weiß, beklagt er sich jetzt darüber, dass er
eine Sexmaschine
ist oder ist es eigentlich auch sozusagen, also ist es eine Anerkennung, die er sich selber zollt? Also es ist, glaube ich, beides, oder?
Das ist ein totales Derailing hier gerade.
Du, apropos so Maschine.
Immer nur Sex, was ist da los,
Till? Null. Ich wollte wollte beim Thema Maschine bleiben. Ja. Apropos Maschine, was ja auch eine Maschine ist, ist die Mailbox.
Hat denn da jemand drauf gequatschert?
Das hoffe ich. Möchten wir uns das jetzt beide mal zusammen in alter Freundschaft anhören? Ja, oder?
Oh ja.
Ja, hallo ihr beiden. Hier ist Miss Schluck. Die Julia mal wieder von Twitter. Und ja, ich habe eine Frage tatsächlich. Ich bin ja Lehrerin, wie ihr wisst, und habe dieses Schuljahr, jetzt auch wieder einen Literaturkurs und möchte da ganz gerne was zum kreativen Schreiben machen. Und da würde mich mal interessieren, ob ihr irgendwelche Tipps habt, was vielleicht hilfreich sein könnte. Und vielleicht auch, was mich auch interessieren würde, welchen Einfluss haben vielleicht LehrerInnen auf eure Berufswahl gehabt? Oder gab es Momente in der Schulzeit, wo man euch vielleicht auch schon gesagt hat, dann könnt ihr total gut schreiben? Oder gab es vielleicht irgendwelche Schlüsselmomente im Deutschunterricht oder was weiß ich nicht? Oder war es das genaue Gegenteil? Okay, das wären meine Fragen. Und ich würde mich total über einen Aufkleber freuen. Die Klasse habe ich ja schon, weil ich noch irgendwas brauche, um meinen Lehrerkalender fürs nächste Jahr aufzupimpen, zu personalisieren. So, ich wünsche euch alles Gute. Macht weiter so. Ciao.
Mensch, Julia, dann schick mir doch mal per DM bitte deine Postanschrift. Ich habe nämlich noch ein paar Aufkleber.
Oh, ich habe nämlich, glaube ich, keine mehr. Das ist super.
Ja, ich habe tatsächlich noch welche. Ich weiß, dass du damit die Stromkästen im Prenzlberg getaggt hast, aber ich habe tatsächlich noch ein paar. Ich finde das eine sehr interessante Frage, was das kreative Schreiben angeht. Da können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drüber reden. Aber das mit den, wie waren das? Ich weiß das auch überhaupt nicht. Bist du, also wir haben ja schon gehört, dass Wolf Schneider ein großer Förderer von dir war, aber das ist ja die.
Nein, war er nicht. Das geht ja um die Schulzeit. Wir reden jetzt nicht über Journalistenschule. Ja, genau. Ich glaube, in der Journalistenschule ist dann irgendwie, wenn man es da drauf geschafft hat, irgendwie etabliert, dass man ein bisschen schreiben kann zumindest. Ich hatte tolle Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen und auch tolle Englischlehrer und Englischlehrerinnen, die das eigentlich,
Bist du als Schreibtalent erkannt und gefördert worden?
Ja, ich habe immer gute Noten gekriegt, aber jetzt nicht in dem Sinne, also es gab keine Literaturwettbewerbe oder irgendwie sowas bei uns an der Schule. Ich habe beim Vorlesewettbewerb mitgemacht in der 5. Klasse, glaube ich. Und bin auch zur Landesmeisterschaft aufgestiegen, habe da aber dann verkackt beim Vorlesen. Aber ich hab super Deutschunterricht gehabt und ich hatte auch das Gefühl, dass die sich wirklich bemüht haben, neben den Klassikern, die man halt so lesen muss im Deutschunterricht, irgendwie auch damals zumindest aktuelle Bücher zu lesen, die ein bisschen einen anderen Zugang hatten. Ich hatte eine Deutschlehrerin, die sehr so einen etwas biederen und schüchternen Eindruck gemacht hat und die dann aber mit uns, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Na super, ich glaube, die Geschichte ist am Ende nicht so interessant. Aber jedenfalls hat sie von uns ein Buch von Javier Marías gelesen.
120 Tage von
was? Nee, Javier Marías und ich, Mein Herz so weiß, genau. Gelesen, das damals, glaube ich, relativ frisch rauskam und wir waren alle total schockt, weil sie dann so. Gibt es eine Szene, wo die Protagonistin ein Video von sich macht, ein sehr erotisches Video, wo sie sich selber filmt und also auch ihre Geschlechtsteile filmt und so weiter. Und das haben wir dann analysiert mit ihr und sie hat dann so in ihrer schönen geschwungenen Lehrerinnen-Schrift hat sie so Stichwörter an die Tafel gemalt. So, jetzt machen wir hier mal, also Möse, Ficken und so. Und das hat uns alle so ein bisschen aus der Fassung gebracht, aber sie auch in ein anderes Licht gerückt. Und danach hatten wir alle deutlich größeren Respekt vor ihr, glaube ich. Ist das die Antwort auf Julias Frage? Nein.
In welcher Klasse war das? In der dritten?
Nee, vierten? Es war Deutsch LK.
Also, natürlich, klar, absolut. Ich habe tatsächlich, ich bin früh als so ein unerträgliches Kind, was immer so, wenn es hieß, ja, ich schreibe dann zu Hause mal, schreibt mal bitte zwei Zeilen, wie das so im Urlaub war, wo ich dann so das ganze Heft vollgeschrieben habe, wie meine Familie und ich von Außerirdischen
Maschine.
Entführt und auf so einen anderen Planeten gebracht und dann musste ich das vor allen vorlesen und also wirklich so unerträglich, wo man wirklich so einen um Aufmerksamkeit und Lob heischendes talentiertes Kind und ich muss sagen, ich habe dann in der 7. Klasse einen Deutschlehrer bekommen, 7., 8. Klasse hatte ich den, der irgendwie dann so an meine Aufsätze angefangen hat ranzuschreiben, ganz schön viel Geschwafel oder das kann man auch kürzer sagen oder bist du sicher und es, ich weiß auch genau, wie mich das geschockt hat und In dem Buch, was ich jetzt fertig geschrieben habe, in dem Roman, habe ich die Straße, in der die Leute wohnen, nach diesem Deutschlehrer Herrn Winkler benannt, mhm. weil letztendlich war das irgendwie der tollste Deutschlehrer, den ich hatte. Insofern, Julia, sei bitte sehr streng zu deinen SchülerInnen, dann mhm. werden sie auch in den Werken, die ihr da im kreativen Schreiben macht, werden sie Straßen nach dir benennen.
Mhm. Miss Schnuckgasse.
Ja.
Am Miss Schnuckwinkel. Oder so. Cool. Aber also hast du hast du noch Tipps für Julia, was kreatives Schreiben, Unterrichten betrifft? Da bin ich leider total blank. Aber du machst es ja hier und da. Und du hast auch schon mit SchülerInnen gearbeitet.
Ja, stimmt. Ich traue mich nicht, einer Lehrerin so richtig Tipps zu geben, aber ich habe tatsächlich zweimal mit SchülerInnen hier in Hamburg im Rahmen dieses Schulhausprojekt, Romanprojektes. Ich finde einfach die Kreativität so wenig wie möglich kanalisieren und so viel wie möglich einfach alles zulassen und ein einziges Chaos erstmal irgendwie auch dem zu erlauben, sich irgendwie zu entfalten. Ich finde, alles, was man später so Erwachsenen in kreativem Schreiben lehrt, nämlich so bestimmte, ja, vor allem Disziplin, sich hinsetzen, vor allem irgendwie dann auch bestimmte Regeln kennen, um sie zu brechen und so. Ich finde das selbst in einem Leistungskurs oder selbst bei Oberstüflern oder so oder auch bei einfach bei Teenagern finde ich sowas ja. alles völlig unangebracht. Ich finde, die sollen einfach umso mehr so aus wirklich, also da schmeiße ich echt alles über Bord, was ich ansonsten so schrecklich an kreativen Klischees finde. Das finde ich, die sollen irgendwie aus sich rausholen, was da drin ist. Und wenn das Computerspiel Fragmente und epigonale Fernsehserien, Stories und Superhelden, das ist alles völlig egal. Alles ist super. Alles ist toll. Wie schön.
Mit alles ist toll endet unser Podcast.
Absolut. Alles ist toll. Von wegen, alles wird gut. Mm. Nein, alles ist toll.
Herrlich.
Sehr schön.
Haben wir noch was zu sagen zum Thema Glück?
Nee, verprügel bitte noch ein paar Reichstagshippies mm. für mich, wenn wir Schluss gemacht haben jetzt. Mm. Und ansonsten freue ich mich wahnsinnig, dass wir über ein super interessantes Thema sprechen, was du vorgeschlagen hast nächstes Mal, und zwar über das Thema Schummeln.
Genau. Schummeln und Tantra. Und mich persönlich würde es total beglücken, wenn ein paar Leute noch anrufen würden auf der Sex und Bodenständig Mailbox, weil ich neu.
Sex und Bodenständig.
Sex am Boden. Anrufen, weil ich habe, glaube ich, neue Tassen. Ich habe neue Tassen bestellt. Und ich werde sie verschicken. Wenn jemand anruft, aber wenn keiner anruft, dann nicht.
Also die Mailbox ist heiß geschaltet, mhm. die Maschine läuft.
Genau, und die Nummer dazu steht in den Shownotes. Die Shownotes sind übrigens, wir sagen das immer, aber die Leute finden es trotzdem nicht, ist dieser Block von Text, der immer unter dem Podcast, wenn ihr den auf eurer Podcast-App anklickt, gibt es auch so einen Block von Text und da irgendwo drin steht die Telefonnummer.
In diesem Sinne freue ich mich, dich nächste Woche zu sehen.
Ich mich auch, mach's gut.
Du auch, tschüss.